Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tim Sänger und ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Erfahre von anderen Investoren, wie sie gestartet sind und welche Erfahrungen sie auf ihrem bisherigen Weg gemacht haben. Lass dich von ihren Geschichten, Strategien und Vorgehen inspirieren und schreibe deine eigene Investor Story. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Investor Stories, die beste Idee. Das Format kam ganz gut an und deswegen machen wir auch direkt mal damit weiter. Und heute habe ich den Leon zu Gast, den Mavics. Herzlich willkommen zurück im Podcast.
Ja, danke für deine Einladung, dass ich nochmal dabei sein darf.
Ja, freut mich sehr, denn du hast auch so ein paar doch eher unbekanntere Titel im Portfolio und guckst dich besonders im Small- und Microcap-Bereich um. Wer die Folge mit dir nicht gesehen hat, der sollte sie natürlich auf jeden Fall mal nachholen. Ich verlinke sie in den Shownotes. Doch vielleicht zur Einleitung ein paar kurze Worte zu dir. Wer bist du, was machst du so und wie investierst du primär?
Ich bin Leon, bin bei Social Media, Twitter oder wie es jetzt heißt, X und sonst auch auf den bekannten Kanälen quasi unterwegs als Mavics und stell dort hin und wieder mal Small- und Microcaps vor. Also da bin ich hauptsächlich unterwegs, wie du sagtest, gerne Unternehmen, die noch nicht so bekannt sind, schreibe auch auf meinem Blog oder Substack Under Fallout Stocks, also eben über Unternehmen, die vielleicht noch nicht jedem so bekannt sind. Und versucht dann, die einigermaßen vorzustellen und hoffe, dass da mal ein paar interessante Sachen dabei sind.
Sehr cool. Und das machen wir auch genau heute und zwar mit einer Aktie, die, wir haben im Vorgespräch schon gesprochen, doch dieses Jahr schon einen ganz guten Sprung hingelegt hat, trotzdem noch ziemlich attraktiv ist. Und ich will gar nicht viel zu viel vorwegnehmen. Es ist Shelly. Magst du mal das Unternehmen kurz vorstellen? Was ist das? Was machen die? Und was sollte man so über das Unternehmen wissen?
Ja, die Shelly Group ist ein Hersteller von Smart Home oder IoT, wie man auch sagt, Produkten. Das Unternehmen stammt aus Bulgarien, ist daher vielleicht auch nicht unbedingt jedem direkt geläufig. Die Marke Shelly vielleicht schon manchmal ein bisschen eher, wenn man sich da in dem Bereich ein bisschen bewegt. Hat im Moment eine Market Cap von knapp 500 Millionen Euro, also nicht mehr ganz so klein. Und das, wo sie herkommen oder wo sie groß geworden sind, deren Hauptprodukt sind so kleine intelligente Unterputzrelais. Also wenn wir unsere klassische Haushaltssteckdose haben, dann steckt dahinter so eine Unterputzdose, wo quasi die Elektronik drin ist. Und Shelly hat eben so kleine Relais, die man dazwischen packen kann, zwischen der Steckdose, die wir von außen sehen, und dann der Elektronik. Und das macht eben dann diese Steckdose an sich smart, also dass ich dann diese Steckdose an sich ansteuern kann über App, über eine Alexa, über einen smarten Lautsprecher, wie auch immer man das dann nutzen will. Das ist deren Hauptprodukt, damit sind die groß geworden. Ist ein bisschen netter als das, was man vielleicht sonst so aus dem Smart-Home-Bereich als Einsteiger kennt. Diese ganz normalen Stecker, die man in die Steckdose steckt und dann, wo man nochmal wieder dann das jeweilige Gerät dran anschließen kann, ist natürlich dann von außen immer sichtbar, dieses Gerät. Und diese Unterputzrelais, die verschwinden dann in der Wand quasi. Und das macht Shellys Produkte eben besonders dafür sinnvoll, wenn ich so ein Haus nachrüsten möchte. Also wenn ich jetzt irgendwie vielleicht ein älteres Haus kaufe und ich möchte aber doch sagen, ich möchte das jetzt smart machen, dann sind Shellys Produkte dafür einfach sehr, sehr gut geeignet. Und was eben auch schön ist bei Shellys Produkten, dass die auch eigentlich fast alle integriert haben, dass man den Energieverbrauch messen kann. Also das ist eine sehr nette Sache. Das ist deren Hauptprodukt. Damit sind die groß geworden, diese Relais. Mittlerweile bieten die aber auch ein komplettes Ökosystem an Smart-Home-Geräten an, also smarte Beleuchtung, diese Plug-and-Play-Geräte, die ich gerade gesagt hatte, die man einfach so in die Steckdose stecken kann. Thermostate, smarte Rauchmelder, Bewegungssensoren, aber auch mittlerweile Produkte im professionellen Bereich, also die direkt in den Schaltschrank des Hauses eingebaut werden können. Und da ist Shelly eben seit 2019, würde ich sagen, sehr, sehr rasant gewachsen, auch schon vorher, aber seitdem ging es richtig los. Mittlerweile haben sie über 11 Millionen verkaufte Produkte, haben über 1,1 Millionen Cloud-User in mehr als 100 Ländern. Sind seit 2019, wie gesagt, sehr schnell gewachsen mit jährlich fast 45%, profitabel gewachsen und sind damit dann aktuell eine der am schnellsten wachsenden Smart-Home-Plattformen.
Ja, das ist auf jeden Fall schon mal eine ganz gute Übersicht. Um vielleicht noch mal so ein bisschen besseres Gefühl zu bekommen,
Also es ist doch eher eine technischere Lösung, habe ich immer das Gefühl. Sie haben zwar diese Plug-and-Play-Geschichten, die du angesprochen hast, doch die Zielgruppe, habe ich das Gefühl, ist doch eher, sag ich mal, so der Bastler, der auch Lust hat, sag ich mal, an seinen Sachen herumzuschrauben und diese Sachen selber einzubauen. Oder sind es auch quasi eher Unternehmen, die jetzt, sag ich mal, Gebäude von Grund auf aufbauen und dann die als smarte Wohnungen vermarkten wollen oder irgendwie firmentechnisch? Wer ist sozusagen die Hauptzielgruppe eigentlich, die man damit versucht zu erreichen?
Genau, also der Ursprung von Shelly sind eben genau das, was du gerade sagtest, diese Do-it-yourself-Kunden, also so kleine Bastler, die sich auch selber an die Elektronik ranwagen, also sich selber mal hier die Haushaltssteckdose aufschrauben und dann dahinter ein bisschen dran rumbasteln quasi. Da muss man ja schon ein bisschen Expertise so haben. Kann man auch sich selber beibringen, aber grundsätzlich viele trauen sich da nicht ran und lassen das dann lieber den Elektriker machen. Und Shelly kommt aus diesem Bereich hauptsächlich Do-it-yourself oder auch Geeks, wie das Management gerne mal sagt, weil man mit Shelly-Geräten eben sehr, sehr viele Möglichkeiten hat. Man kann die auch selber programmieren, eigenes Scripting mit JavaScript, also sich selber die Shellys ein bisschen programmieren und so. Also aus dem Bereich kommen die, da sind die groß geworden, dass das so kleine Geeks sind, die sich damit sehr viel beschäftigt haben. Und so hat Shelly es eben geschafft, auch eine sehr große Fangemeinde sich aufzubauen in diesem Bereich. Und das kommt denen heute auch noch sehr stark zugute, dass sie diese große Fangemeinde haben. Das ist für die teilweise kostenlose Werbung. Es gibt sehr viele YouTube-Videos, wo eben erklärt wird, wie mache ich das und so. Aber jetzt in den letzten Jahren insbesondere hat Shelly es geschafft, eben aus dieser Nische, was eher so, ja, Spielereien würde ich es jetzt eher nennen. Also vorher Smart Home, das waren so nette Sachen. Du kannst dir da was programmieren, kannst irgendwie sagen, wenn die Waschmaschine fertig gelaufen ist, dann soll ich eine Nachricht aufs Handy kriegen, Wäsche ist fertig. Oder wenn es draußen dunkel wird, dann sollen die Jalousien runtergehen und das gemütliche Licht an. Das ist eine nette Automatisierung, aber letztendlich ist es ein bisschen Spielerei. Und die es angewendet haben, waren eben hauptsächlich diese Bastler und die sich gerne mit sowas beschäftigen, mit so Automatisierung. Jetzt aber insbesondere in den letzten 2 Jahren kommt dieser Bereich immer mehr aus der Nische rein in den Massenmarkt. Und für mich der Hauptgrund ist einfach die Energiekrise. Also, dass die Leute festgestellt haben, ich muss ein bisschen Strom sparen, weil das ist bares Geld. Es ist sehr, sehr teuer geworden, der Strom. Also muss ich gucken, wie kann ich Strom sparen? Und dann hat man natürlich einen viel, viel größeren Mehrwert gesehen in diesen Produkten, denn wie gesagt, Shellys Geräte können fast alle auch den Verbrauch messen. Und dann sehe ich halt schon mal direkt als erstes, wo ist denn überhaupt der größte Stromfresser bei mir im Haus? Und da setze ich dann natürlich an. Also in dem Bereich erstmal zu erkennen, wo sind die großen Stromfresser, ist Shelly sehr, sehr gut. Und dann kann ich natürlich auch mit irgendwelchen Szenarien sagen, dass irgendwie dieses Gerät wird gerade gar nicht benutzt, schalte es doch komplett aus, lass es nicht irgendwie im Standby-Modus oder muss jetzt gerade noch irgendwo Licht an sein, kann ich schnell ausschalten mit irgendwelchen Szenarien. Also da ist Shelly einfach sehr, sehr sinnvoll geworden oder bringt dem normalsterblichen Nutzer, der jetzt nicht nur interessiert ist an irgendwelchen Automatisierungen, sondern interessiert ist, Strom oder Energie zu sparen, bringt es halt einfach einen sehr, sehr großen Nutzen. Insbesondere jetzt auch, wenn viele Photovoltaikanlagen haben. Ich weiß nicht, ob du es auch mitbekommen hast, aber bei mir im Bekanntenkreis, viele, die eine Photovoltaikanlage auf dem Dach gekriegt haben, haben danach erstmal geguckt, ja, wie viel habe ich denn heute eingespeist oder wie viel habe ich produziert? Weil man war dann ein ganz anderes Interesse da für den eigenen Energieverbrauch und auch die Produktion mit der Photovoltaikanlage. Und Smart Home Geräte können dann natürlich auch so gesteuert werden, dass die dann laufen sollen, wenn ich am meisten Strom produziere. Das macht für mich dann am meisten oder bringt für mich am meisten Wert, wenn ich gerade viel Strom produziere, dass dann zum Beispiel die Waschmaschine läuft oder mein E-Auto lädt. Und das alles hat halt oder ist halt möglich mit Smart Home Produkten, was dafür sorgt, dass Smart Home Geräte meiner Meinung nach jetzt gerade aus diesem Nischenmarkt rein in den Massenmarkt gehen, sodass es vielleicht dann auch irgendwann Standard wird bei neuen Häusern, oder ist es bei vielen ja auch schon, dass da irgendwie so Smart Home Funktionen mit eingebaut werden. Und da ist Shelly dann jetzt auch, wie du auch gerade schon sagtest, die bewegen sich jetzt langsam von diesen Do-it-yourself-Kunden auch hin in diesen professionellen Bereich. Elektriker, die das Ganze in den Schaltschrank direkt einbauen. Wenn ich jetzt ein neues Haus bauen würde, würde ich mir nicht jede Haushaltssteckdose nehmen und dann ein kleines Relais hinterpacken, sondern dann kommt das Ganze direkt in den Schaltschrank, da wo eh alles zusammenläuft. Und diese professionelle Reihe hat Shelly jetzt auch schon seit geraumer Zeit mit auf dem Markt. Die läuft auch sehr gut. Und da gehen sie dann jetzt auch langsam in diesen Markt rein und werden quasi ja erwachsen aus diesem Do-it-yourself-Bereich in diesen Massenmarkt.
Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr guter Einstieg gewesen. Doch wenn man dem Ganzen so zuhört, habe ich immer so das Gefühl, wie unique ist denn jetzt wirklich das Produkt und was ist so ein bisschen deren Selling Point? Ist es das Ökosystem, ist es die Marke, die sie sich geschafft haben aufzubauen? Weil prinzipiell so Relais, gerade asiatische Wettbewerber, müssten das ja eigentlich ziemlich billig in ähnlicher bis gleicher Qualität herstellen können. Wie ist da so deine Einschätzung zum Wettbewerbsumfeld und dem Unique Selling Point des Unternehmens?
Ja, also klar, wie du sagst, Wettbewerb ist ordentlich da. Das ist quasi ein Hardware-Produkt, aber komme ich gleich zu. Das, was Shelly ein bisschen besonders macht, ist vielleicht auch deren Software, die da drauf läuft. Aber an sich, diese Hardware kann ich aus China nochmal günstiger bestellen. Also Shelly ist schon im Produkt oder im Preisvergleich relativ günstig, aber rein chinesische Hersteller sind nochmal günstiger, deutlich günstiger als Shelly. Muss man aber immer dann dazu wissen, wenn das rein chinesische Produkte sind, viele Produkte laufen nur über die Cloud. Und da muss man sich dann halt fragen, möchte ich meine Daten aus dem Zuhause, meinen Energieverbrauch und was nicht alles, was da drüber läuft, möchte ich das irgendwo in China in der Cloud haben. Also da hat Shelly durchaus den Vorteil, dass sie eben ein europäisches Unternehmen sind. Die Daten liegen in einer europäischen Cloud, die die haben. Ich kann Shellys auch sogar ohne Cloud nutzen. Also das ist nicht zwingend erforderlich, was auch eine Besonderheit von Shelly ist, was viele Wettbewerber nicht so ermöglichen. Also darüber setzen sie sich quasi von den rein chinesischen Herstellern ab, dass sie eben ein europäisches Unternehmen sind. Aber sie sind natürlich auch nicht das einzige europäische Unternehmen, die sowas anbietet, sondern auch da gibt es ordentlich Wettbewerb. Und da, also diese kleinen Relais, eher was der günstigere Einstiegssegment ist, da gibt es dann Unternehmen wie Homematic, Fibaro oder Plate aus Schweden, die auch börsennotiert sind, was immer ein interessanter Peer ist für mich. Die sind ungefähr doppelt so teuer wie Shelly. Also da sind sie von der Preiseinordnung her nochmal günstiger als die anderen europäischen Wettbewerber. Wie schaffen sie das? Sie sind in Bulgarien und da sind die Lohnkosten natürlich nochmal deutlich geringer. Es macht einen Unterschied, ob ich 100 Leute im R&D, also Shelly hat 100 Leute ungefähr im Research and Development Bereich, in der Produktentwicklung, da macht das einen ordentlichen Unterschied, ob ich 100 Leute im R&D in Bulgarien beschäftige oder in Schweden, rein preistechnisch. Und diese Shelly Community ist oftmals richtig viel kostenlose Werbung. Also Shelly wächst sehr stark durch einfach Word of Mouth, dadurch, dass es herumgesprochen wird. Da kann man sich natürlich ordentlich Werbung einsparen. Und so schafft es eben Shelly, halb so teuer zu sein wie die Konkurrenten, aber immer noch sehr, sehr profitabel, also mit EBIT-Margen zwischen 20% und 25%, was sehr, sehr profitabel ist. Dann gibt es auch noch teurere Wettbewerber. Also das sind dann so Jira, Siemens, Schneider Electric, Legrand. Da konkurriert Shelly aber eher mit den Pro-Geräten, die sie haben, mit der Pro-Linie, also das, was dann in den Schaltschrank geht. Die sind auch bei Shelly nochmal gut teurer. Also so ein kleines Shelly-Relais kostet so 15 bis 20 Euro und die teureren Pro-Geräte sind dann, glaube ich, irgendwo bei 60, 70 Euro. Aber die Wettbewerber in dem Bereich sind auch wieder doppelt so teuer für diese Pro-Geräte. Also da hat Shelly eben so eine kleine Nische gefunden, wo sie eben für relativ wenig Geld dem Kunden sehr, sehr viel Nutzen bringen kann. Also das nur mal zum Wettbewerb an sich, zum Preis. Shelly hat noch ein paar andere Vorteile. Zum einen setzen sie auf WLAN und Bluetooth als Kommunikationsstandard, was den Vorteil hat gegenüber anderen, dass sie keinen Hub benötigen. Also für viele andere Smart-Home-Geräte brauche ich so einen kleinen Hub, der kostet mich wieder extra Geld und dann alle Geräte im Haus kommunizieren eigentlich nur mit diesem Hub. Bei Shelly ist das so, dass ich eben die Shelly-Geräte einfach direkt zu Hause in mein WLAN einbinde, was ich eh schon habe. Und diese kleinen Shelly-Geräte kommunizieren dann auch untereinander. Also jedes kleine Shelly-Gerät ist quasi ein Range-Extender fürs WLAN, was auch immer sehr praktisch ist. Dann sind die Shelly-Produkte sehr, sehr offen. Also sie können mit jedem kommunizieren. Ich kann das in Home Assistant einbinden. Ich kann es mit Alexa benutzen. Ich kann es mit Google Home benutzen, mit Apple HomeKit. Also jedes eigentlich fast erdenkliche Kommunikationspendant kann damit irgendwie benutzt werden. Da ist Shelly immer schon sehr, sehr offen gewesen und bietet an sich für das Gerät einfach endlose Personalisierungsmöglichkeiten. Wie gesagt, ich kann das sehr, sehr einfach mit JavaScript, was eine sehr gängige Programmiersprache ist, was ja viele können, aber was man auch so mittlerweile mit ChatGPT vielleicht machen kann, kann ich das selber mir alles personalisieren und genau so programmieren, wie ich das haben will. Ja, ich hatte schon gesagt, genau, ohne Cloud-Anbindung würde das bei Shelly auch funktionieren. Also wenn ich gar nicht möchte, dass meine Daten irgendwie ins Internet kommen, kann ich auch einfach offline die Geräte benutzen, denn die Intelligenz bei den Shelly-Geräten steckt in den Geräten selber. Da ist so ein kleiner Chip und darauf läuft Shellys Software und die ist selber intelligent. Ich muss nicht irgendwie, oder die Intelligenz steckt nicht irgendwie in der Cloud, im Internet oder sowas. Das heißt, ich muss das unbedingt damit verbinden, was ja auch viele nicht wollen, was man auch verstehen kann. Dann noch ein großer Vorteil von Shelly ist eben die Geschwindigkeit bei der Entwicklung von neuen Produkten. Du hast gerade schon mal dieses Ökosystem angesprochen. Mittlerweile hat Shelly einfach ja für fast alles irgendwie ein Produkt, aber wir finden trotzdem immer noch irgendwelche neuen Bereiche. Da muss man dann dafür nicht auf andere Hersteller ausweichen. Und Shelly schafft es eben mit den ja doch sehr großen R&D-Team im Hintergrund in Bulgarien sehr, sehr schnell von der Produktidee hin zum neuen Produkt. Da gibt's ja so eine schöne Anekdote von dem CEO Wolfgang Kirsch, mit dem ich mal gesprochen hatte, dass einer der größeren Konkurrenten, Schneider Electric, bei Shelly in Sofia war. Die wollten sich ein bisschen unterhalten, wie man vielleicht auch theoretisch zusammenarbeiten könnte oder wie man Shelly-Produkte in deren Ökosystem irgendwie mit einbinden könnte. Und da sagten die Entwickler denen, ja, das geht theoretisch sofort. Also wie gesagt, Shelly ist ein sehr offenes Produkt, kann man eigentlich überall mit einbinden, wenn man es möchte. Und da sagten denen die Entwickler von Schneider Electric, ja, nee, wir können das nicht so einfach. Wenn wir irgendwie eine Idee haben oder eine Produktidee, dann haben wir innerhalb von 6 Monaten vielleicht ein Pitch-Deck, eine PowerPoint-Präsentation, die wir dann dem oberen Management präsentieren können. Und das entscheidet dann, ob daraus vielleicht irgendwann mal ein Produkt werden würde. Und in der Zeit hat Shelly schon das Produkt quasi am Markt. Also da sind sie immer ein bisschen, gerade den größeren Konzernen immer so ein bisschen voraus. Ja, und dann, wie gesagt, diese Shelly-Community, was einfach für mich ein Riesenvorteil ist, was sie da im Hintergrund haben, ist für sie einfach kostenloses Marketing. Sie müssen sehr, sehr wenig in Marketing stecken. Sie geben aktuell nur 4% des Umsatzes für Sales und Marketing aus, was super wenig ist, wachsen sehr stark durch Word of Mouth einfach. Und wenn ich jetzt mir überlege, ich plane vielleicht selber do-it-yourself-mäßig mein Haus da irgendwie smart zu machen, gucke ich erstmal im Internet, wozu finde ich am meisten was, wo finde ich vielleicht ein YouTube-Tutorial, und da ist fast immer Shelly direkt als erstes, es gibt mehr als 2000 Videos und Reviews und so weiter, finde ich fast immer irgendwas, wo mir einer erklärt, so und so musst du was anschließen, das kannst du damit machen, so kannst du das, vielleicht ein Skript dafür schreiben oder sonstiges. Also da hat Shelly meiner Meinung nach mit dieser Community, die sie sich da aufgebaut haben, einen großen, großen Vorteil gegenüber den Konkurrenten.
Sehr cool. Ja, das hat auf jeden Fall nochmal eine gute Abgrenzung geschaffen, was die Produkte eigentlich bedeuten. Und du hast auch schon einen wesentlichen Punkt angesprochen. Sie sitzen in Bulgarien. Das macht es auch für ein paar Aktionäre wahrscheinlich erstmal ein bisschen weniger greifbar und auch als Story immer ein bisschen schwieriger zu verkaufen, wenn es nicht aus irgendwie den USA oder einem der westeuropäischen Länder kommen. Sie versuchen auf verschiedene Arten, sag ich mal, sich den Investoren schmackhafter zu machen. Früher hießen sie zum Beispiel noch Alterco und haben sich halt in ihrer Hauptmarke Shelly umbenannt. Was versuchen sie aktuell noch so für Schritte, sag ich mal, um den Shareholder Value und, sag ich mal, die Company für Investoren zugänglicher zu machen?
Ja, genau. Also früher war es Alterco, es kommt noch aus dem damaligen eigentlichen ursprünglichen Unternehmen. Das war eine Software-Service-Unternehmen für im Telekommunikationsbereich. Alterco stand für All Telecom Companies. Und dann mit den Jahren haben sie sich immer mehr auf diesen Smart Home Bereich fokussiert, weil der eine CEO sich quasi selber für sein Haus Smart Home Produkte entwickelt hat, weil er das Richtige auf dem Markt nicht gefunden hat. Und haben halt mit den Jahren immer mehr festgestellt, dass das einfach viel ein besseres Geschäft ist oder viel mehr Wachstum bieten kann. Und das haben sie sich eben dann mit den Jahren, vor allem seit 2019, haben sie dann das restliche Telekom-Geschäft verkauft und sich voll auf Shelly fokussiert, was deren Hauptmarke ist. Und dann haben die halt irgendwann gesagt, ja, mit Alterco kann auch quasi keiner direkt was anfangen. Es ist keine Marke irgendwie am Markt, sondern das, was man vielleicht kennt, ist Shelly. Also nennen wir uns auch um in Shelly Group. Dann eine weitere Sache ist eben, ist ein bulgarisches Unternehmen. Das ist aktuell noch eine AD, eine Shelly Group AD. Das ist eine bulgarische, ich glaube sowas wie eine AG, quasi eine öffentliche Gesellschaft, eine öffentlich gelistete an der Börse Gesellschaft. Und damit können Investoren auch erstmal nichts anfangen. Das ist letztendlich nichts anderes wie eine AG, aber eben in Bulgarien, aber die Leute wissen nicht genau, was sie damit machen sollen. Und deswegen haben sie jetzt auch den Prozess eingeleitet. Die sind gerade dabei, dass Shelly eine SE wird, eine Sociedad Européenne, also dann eine europäische Aktiengesellschaft, womit Investoren dann eher was anfangen können. Da kennen die ihre Rechte und so weiter. Die reporten schon nach IFRS, also ganz normal. Die werden von Deloitte geprüft. Also da muss man jetzt irgendwie keine anderen Standards oder sowas anlegen. Die werden im Prime-Standard in Sofia in Bulgarien gehandelt, aber auch in Frankfurt. Also sie werden auch schon in Deutschland gehandelt. Dann ist ein Xetra-Listing auf dem Weg, so wie man hört. Also aktuell nur in Deutschland in Frankfurt handelbar, was viele ja nicht können. Das Xetra-Listing soll aber jetzt auch noch kommen. Also das ist dann nochmal ein weiterer Schritt, um sich mehr Investoren quasi zu öffnen.
Ja, das macht es natürlich sehr spannend, und spannend sind auch schon die Finanz- und Wachstumskennzahlen. Du hast eben schon die Marge angesprochen, die wirklich für ein Hardware-Unternehmen doch schon sehr hoch ist. Vielleicht magst du uns einmal so ein bisschen durch die Zahlen führen und warum das Unternehmen halt finanzieller Natur sehr attraktiv ist, das Geschäft attraktiv ist und auch ganz gut wächst.
Ja, also wie gesagt, Shelly wächst sehr, sehr stark. Sie sind jetzt für 2023, haben sie zumindest schon mal die Umsatzkennzahlen genannt. Da sind sie in 2023 mit 57% gewachsen auf jetzt 74 oder knapp 75 Millionen Euro Umsatz, hatten prognostiziert nur 72, also da haben sie ihre Prognose nochmal geschlagen. Nur mit den reinen Shelly-Geräten sind sie sogar über 60% gewachsen. Sie haben noch einen ganz kleinen Bereich mit MyKey, heißt das. Das sind so Kinder-Smartwatches. Machen ganz wenig mittlerweile nur für Umsatz aus und haben sie auch gesagt, das werden sie jetzt nicht weiter verfolgen. Noch ist das Geschäft profitabel, deswegen machen sie es noch ein bisschen weiter. Aber sie sollen sich voll und ganz oder wollen sich voll und ganz auf Shelly konzentrieren, weil das die wachstumsstarke Marke ist. Und dann wollen sie da keine Kapazitäten jetzt für diese Smartwatches noch verschwenden. Mehr oder weniger. Deswegen, also nur die Shelly-Geräte sind eben sogar um 61% gewachsen. Das EBIT haben sie jetzt noch nicht komplett veröffentlicht, aber ungefähr mit knapp über 70% werden die wohl, schätze ich mal, gewachsen sein. So auf 18 Millionen Euro würde ich schätzen, das EBIT 2023. Sie haben auch schon eine Guidance für 2026 längere Zeit herausgegeben, wo ich erst, als ich mich das erste Mal mit dem Unternehmen beschäftigt habe, irgendwann Mitte 2022 oder so, da gab es eine Guidance 25, glaube ich, dachte, oh Gott, so ein Unternehmen, was prognostiziert, die nächsten Jahre können sie ewig wachsen. Sie prognostizieren nämlich jährliches Umsatzwachstum von über 40%. Und ich war noch ein bisschen so geschädigt aus diesen 20er und 21er Jahren, wo diese ganzen Specs an die Börse gegangen sind und alle Wachstum ohne Ende versprochen haben. Und dann im nächsten Jahr wollten sie aber von ihrer Guidance dann Langfrist-Guidance nichts mehr hören, weil dann nichts mehr draus geworden ist in 22, als die Märkte ein bisschen eingebrochen sind. Shelly ist da ein bisschen anders. Die haben statt zu sagen, von meiner Guidance will ich nichts mehr wissen, haben die einfach angehoben, haben bisher die Prognosen eigentlich immer geschlagen, sind eher konservativ in dem, was sie prognostizieren. Also für 2026 rechnen sie mit mehr als 200 Millionen Euro Umsatz, was eben ja, mehr als 40% Wachstum pro Jahr entspricht. und einem EBIT von mehr als 50 Millionen Euro. Das ist sogar noch mal stärkere Wachstumsrate, über 48% pro Jahr durchschnittlich und eben eine EBIT-Marge von mehr als 25%, also sehr, sehr profitables Geschäft. Sonst bilanztechnisch ist das auch blitzsauber. Sehr, sehr hohe Eigenkapitalquote, ich glaube irgendwie 87%. Sie handeln mit Net Cash. Sie können ihr eigenes Wachstum selber finanzieren. Es ist ein Asset-Light-Geschäftsmodell. Kommen vielleicht gleich in den Risiken auch nochmal zu. Sie produzieren in China. Also sie haben selber keine eigenen Produktionsstätten. Aber wie fast alle Konkurrenten auch, also die produzieren auch größtenteils in China. Das ist ganz normal, wie bei unseren Handys und sonstiges auch. Aber da haben sie eben keine größeren Kosten. Das Einzige, wo sie halt viel investieren müssen, ist klar, einmal die Leute, aber die sind günstiger, weil sie größtenteils in Bulgarien sitzen, und Working Capital. Aber das schaffen sie ohne Probleme aus dem eigenen Cashflow. Also auch da muss man als Shareholder nicht Angst haben, dass man da zu stark verwässert. Und also ich persönlich glaube, diese Guidance, die sie da jetzt für 2026 rausgegeben haben, können sie auch sehr, sehr gut erreichen. Ich glaube, da steckt auch vielleicht vieles noch nicht drin, was sogar möglich wäre an sonstigen Wachstumstreibern, weil da gibt es auch noch eine Menge. Könnten wir vielleicht da auch nochmal drauf eingehen, weiß nicht, was sie alles noch so für Optionalitäten quasi im Wachstum haben.
Auf jeden Fall, dann machen wir das doch direkt an dieser Stelle mal, wenn es dann ganz dazu passt. Was sind, sag ich mal, die Optionalitäten, wohin ganz gehen? Wie lang können Sie überhaupt dieses Wachstum aufrechterhalten? Ich meine, bis 2026 40% wachsen, das ist schon mal eine Ansage, aber wie sieht es sozusagen im Langfrist drauf schau aus? Ist ja der Markt groß genug und die Wettbewerbsposition, sodass Sie auch das zumindest für die nächsten 5 Jahre oder so auch im deutlichen zweistelligen Bereich halten können?
An dieser Stelle möchten wir dir einen weiteren Werbepartner von uns vorstellen, und zwar Exboro. Hast du dir schon mal überlegt, in Immobilien zu investieren und es dann doch wieder verworfen, weil die Hürden für dich zu groß waren? Wäre es nicht schön, wenn du in Immobilien investieren könntest, ohne Immobilien zu besitzen? Genau da kommt unser Werbepartner Exboro ins Spiel. Denn hier hast du die Möglichkeit, in die attraktive Assetklasse Immobilien zu investieren und dich an passenden Projekten zu beteiligen. Dich erwarten attraktive Renditen von bis zu 9% pro Jahr bei kurzen Laufzeiten zwischen 12 und 36 Monaten. Und als führende Plattform mit einem vermittelten Volumen von rund 1,15 Milliarden Euro setzt du auf einen Partner mit entsprechenden Erfahrung. Als Hörer des Investor Stories Podcast erhältst du zusätzlich einen Willkommensbonus in Höhe von 150 Euro auf dein erstes Investment. Weitere Infos dazu findest du, wenn du unserem Link folgst. Willst du direkt loslegen? Dann geh jetzt auf investor-stories.de/exporo oder klicke auf den Link in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß bei der weiteren Podcast-Folge.
Ja, also zum einen ist der Markt, in dem sie selber aktiv sind, dieser Smart-Home-Markt, der soll laut Prognosen an sich schon selber sehr, sehr stark wachsen. Das kann natürlich auch oder hängt damit auch zusammen, was ich gerade schon gesagt hatte, dass dieser ganze Markt jetzt langsam so eher aus der Nische rein in den Massenmarkt geht, weil die Nutzer da jetzt auch wirklich mal einen Wert drin sehen, zu investieren in das Smart Home. Also der ganze Markt wird prognostiziert oder in der EU die Haushalte mit Smart-Home-Funktionen oder die mit Smart-Home-Geräten ausgestattet sind, soll jährlich mit ca. 20% wachsen bis 2027. Also dieser Markt an oder die Haushalte in der EU, die überhaupt Smart-Home-Geräte haben, wächst schon mal sehr, sehr stark, die überhaupt mit Shelly-Geräten potenziell ausgestattet werden können. Aber auch innerhalb der Haushalte, wo Shelly schon Geräte hat, wachsen sie im Schnitt auch nochmal selber weiter. Das Schöne ist, Shelly hat ja durchaus viele Daten, die sie haben, also die Geräte, wenn die dann bei denen in der Cloud angemeldet werden, was sie nicht müssen. Ca. 60% der Geräte werden tatsächlich in der Shelly Cloud dann angemeldet. Und da haben sie dann natürlich sehr, sehr viel Daten, die sie auch irgendwie analysieren können. Und das tun sie auch. Also der durchschnittliche Shelly Cloud User hat ungefähr so 4,7 Shellys bei sich zu Hause und kauft aber jedes Jahr nochmal 1,7 zusätzliche Geräte hinzu pro Jahr, also so ungefähr 3,5 Geräte in 3 Jahren. Der Durchschnitt. Weil, warum machen sie das? Also man fängt natürlich erstmal klein an, hat vielleicht einen Use Case, vielleicht meine Waschmaschine steuern. So, dann mache ich das, dann klappt das. Und dann kriege ich weitere Ideen. Ich könnte auch noch das steuern. Ich könnte auch noch das steuern. Dann brauche ich vielleicht aber noch einen Bewegungssensor an meinem Fenster da dran. Und so kaufen die Leute dann halt nach und nach immer mehr Geräte. Und wenn man erstmal ja in einem Ökosystem drin ist, zum Beispiel bei den Shellys, wenn das klappt bei einem, dann bleibt man eben oftmals auch bei derselben Marke, weil sonst hat man vielleicht wieder Probleme, dass die nicht miteinander vernünftig kommunizieren können und so weiter. Also da wachsen die in den Haushalten weiter. Die Top 50.000 Kunden von Shelly haben zum Beispiel sogar über oder knapp 24 Shellys bei sich zu Hause installiert. Und so schaffen sie es eben innerhalb der Kundschaft, die sie schon haben, noch weiter stärker zu wachsen. Dann haben sie aber auch, was ich schon mal angesprochen hatte, eben die Möglichkeit, in dem professionellen Bereich weiter zu wachsen, also außerhalb dieses Do-it-yourself-Segmentes, in diesem professionellen Bereich eben für Elektriker selber, und der Markt ist noch viel, viel größer. Also der professionelle Markt ist ungefähr laut Schätzung so 2,5-mal so groß wie der Do-it-yourself-Markt, wo Shelly sich aktuell drin befindet. Aktuell macht Shelly noch so ungefähr 3/4 der Umsätze mit den Do-it-yourself-Kunden, aber hat jetzt eben eigene Reihen extra für diese, eigene Produktreihen für diese professionellen Kunden erschaffen oder entwickelt. Und wenn man mal sagen würde, sie würden ähnlich erfolgreich werden im professionellen Bereich, wie sie jetzt im Do-it-yourself-Bereich sind, könnte das nochmal ein Umsatzpotenzial von mehr als 100 Millionen Euro sein. Und den Markt gehen sie jetzt langsam an, weil er eben sehr viel verspricht. Arbeiten unter anderem mit Berufsschulen zusammen, also da, wo die neuen Elektriker quasi ausgebildet werden. Die Berufsschulen werden kostenlos mit Shelly-Produkten ausgestattet und dann können die daran eben lernen und das dann natürlich auch in ihre Betriebe weitertragen. Aktuell arbeiten die ja schon mit 30 Berufsschulen in Deutschland zusammen. Shelly hat eine eigene Academy, wo Leute dann trainiert werden. Sie haben größere Partnerschaften mit den großen Distributoren, Rexel, Lemwig, Müller, Sonepar, also das, ja, die großen Distributoren hier in Europa, die dann eben letztendlich die Elektriker beliefern. Also der Markt ist nochmal riesig für sie, dieser professionelle Bereich. Dann noch die geografische Expansion ist auch nochmal ein Riesenbrocken, den sie da machen können. Aktuell macht Shelly so 50% des Umsatzes im Dachmarkt, also Deutschland, Österreich und Schweiz. Das ist deren Kernmarkt. Die ersten Shellys wurden auch damals in Deutschland verkauft. Also ist eigentlich gar nicht so großartig eine bulgarische Marke, ist fast eher eine deutsche Marke, kann man schon fast sagen. Die anderen Märkte wurden in der Vergangenheit hauptsächlich eben über eigene Webshops und Amazon, kleine selbstständige Jobs, Shops angesprochen. Seitdem ein externer Manager an Bord ist, der Wolfgang Kirsch, der jetzt Co-CEO ist, der war damals bei Mediamarkt Saturn als COO, hatte damals auch die Expansion in Europa und sonstige Länder geleitet, wurde das Ganze ein bisschen professionalisiert, diese Expansion, also er hat angefangen in Deutschland, das nochmal alles ein bisschen professioneller aufzubauen, hat da ein paar Distributoren gekickt quasi aus der Liste, weil die sich nicht an Absprachen gehalten haben, was Preise angeht und so weiter. Was im ersten Moment erstmal dazu geführt hat, dass der deutsche Markt nicht mehr so schnell gewachsen ist, aber dafür dann jetzt in diesem Jahr mit mehr als 100% wieder gewachsen, weil das alles jetzt auf professionellen Strukturen basiert. Und so geht man dann eben jetzt nach und nach auch die weiteren Länder in Europa an. Und die bieten halt noch auch noch großes Wachstumspotenzial, weil die eigentlich vom Markt an sich her nicht viel anders sind als Deutschland, und sie sagen, wenn es in Deutschland funktioniert hat, warum sollte es in den anderen Ländern nicht funktionieren? Und da sieht es auch aktuell sehr gut aus, also gerade Spanien, Italien wächst man auch sehr, sehr stark. Frankreich geht man jetzt auch mit eigenem Personal an, eigenen Sales-Teams vor Ort. Und wenn man sagen würde, dass in den anderen europäischen Ländern die Marke Shelly ähnlich erfolgreich wird wie im Dachraum, wäre das nochmal zusätzlich Umsatzpotenzial von ungefähr 200 Millionen Euro. Und wenn man dann noch USA dazu nimmt, was aber ein anderer Markt ist und der auch, glaube ich, aktuell nicht unbedingt der Fokusmarkt ist, aber das wären auch nochmal 200 Millionen Euro an Potenzial. Aber die USA, würde ich sagen, ist schon ein bisschen anders. Das wäre dann eher was Langfristigeres, glaube ich. Dann potenziell noch wäre noch die Monetarisierung der App-User. Also sie haben, wie gesagt, 1,1 Millionen Cloud-User und haben jetzt seit einem halben Jahr oder sowas, glaube ich, auch ein Premium-Modell, wo man eben für 3,99 Euro pro Monat die Premium-Version abonnieren kann, also Subscription-Model. Da muss man mal abwarten, wie die ersten Ergebnisse sind. Also die Kunden hatten ersten, ich glaube, 3 Monate oder sowas, kostenlosen Test. Das Management sagte wohl, die Churn-Rate wäre da nicht so hoch. Aber wie viele letztendlich da zu diesem Modell gewechselt sind, muss man nochmal abwarten. Da gibt es jetzt noch keine Daten vom Management zu. Also da könnte vielleicht nochmal so ein kleinerer, einstelliger Millionenbetrag irgendwie bei rumkommen. Aber ist natürlich, wenn man wieder aus Investorensicht guckt, durchaus wertvoller Umsatz, weil wiederkehrend, also Recurring Revenues, und sehr hohe Margen, das ist ja an der Börse ja durchaus beliebter Umsatz, ist aber Shelly zum Glück nicht drauf angewiesen, weil sie eben mit ihren normalen Produkten schon selber sehr, sehr profitabel sind, im Gegensatz zu manchen anderen Konkurrenten, die eben ja ihre Hardware-Produkte teilweise fast zum Nullpreis oder kaum Marge verkaufen und dann nur darauf setzen, dass sie irgendwann mal das Geld mit einer Bezahlversion der App und so weiter irgendwie rauskriegen. Also das ist noch so quasi die Kirsche on top, wenn das irgendwie auch noch irgendwie aufgehen würde. Und dann nochmal als letzter Baustein, wie gesagt, ich sehe da sehr, sehr viele Optionalitäten für Shelly und das ist das Schöne. Noch eine komplett neue Business Unit, die sie jetzt ab 2024 quasi starten, ist, dass sie einen eigenen Chip entwickelt haben, den Shelly Chip. Also in jedem Shelly-Gerät sitzt natürlich auch ein Chip, wie heutzutage in fast jedem elektronischen Gerät. Und sie haben sich jetzt einen eigenen entwickelt, speziell für die eigenen Bedürfnisse, zusammen mit dem Hersteller Espressif. Also in den alten Produktversionen steckte auch schon ein Espressif-Chip, aber der war nicht mehr gut genug oder nicht speziell für die Bedürfnisse von Shelly, zu wenig Speicherplatz und so weiter. Und da hat Shelly gesagt, wir brauchen aber einen Chip, der mehr kann. Und haben sie sich mit Espressif zusammengesetzt, haben eben einen neuen Chip entwickelt. Zusätzlich hat Shelly jetzt ein eigenes Operating System noch entwickelt, also die Software, die dann auf dem Chip läuft, was auch wieder Shelly ein bisschen abhebt vom Wettbewerb. Und hat dann eben einen Chip, der speziell für ihre Bedürfnisse anwendbar ist, für deren Produkte, was noch mehr Möglichkeiten an Funktionalitäten für die Produkte gibt. Aber Shelly möchte diesen Chip nicht nur in die eigenen Produkte einbauen, sondern auch an Dritte verkaufen, also an Hersteller von Haushaltsgeräten zum Beispiel oder deren Zulieferer. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, weiß nicht, Miele oder sonst was, eine Waschmaschine herstellt oder einen Kühlschrank und weiß man ja heutzutage, wenn man mal irgendwie auf die IFA guckt, mittlerweile ist alles irgendwie smart, steckt in diesen Geräten natürlich auch ein Chip drin. Und das möchte Shelly eben diesen Kunden anbieten, dass sie deren Chip kaufen können, der speziell für Bedürfnisse eben im Smart Home IoT-Bereich ausgerüstet ist. Und laut Management gab es da eben auch wohl schon durchaus größere Nachfrage nach so Chips von einer europäischen Brand. Weil aktuell werden diese Chips komplett inklusive Software vielfach direkt aus China gekauft. Und da ist natürlich dann die ähnliche Sache wieder wie mit den Hardware-Produkten, ja, ich habe dann wieder meine Daten gefühlt in China, weil die Software auf diesen Chips, alles kommt aus China. Der Chip selber bei Shelly kommt auch aus China, aber die Software dann darauf, wie ja bei unseren Handys, wenn ich mein iPhone habe, kommt die Hardware auch aus China, aber das iOS von Apple ist eben aus Amerika, also nochmal ein bisschen ja mehr Sicherheit quasi mit den Daten und so weiter. Und das wäre eben dann bei Shelly auch so, dass sie ihr eigenes Operating System darauf laufen lassen und diese Chips würden sie dann an die Zulieferer oder die Hersteller von Haushaltsgeräten verkaufen können. Einer der großen Anbieter von den Chips, ein chinesischer Anbieter, ist Tuya. Und da würde man dann eben versuchen, so ein bisschen Marktanteil von denen zu rauben. Und also das Business-Segment von Tuya, was diese Chips verkauft, Tuya ist auch an der Börse gelistet, hat im letzten Quartal so 60 Millionen US-Dollar Umsatz gemacht. Also schon, das ist nur ein Anbieter am Markt, das wären dann so 240 Millionen US-Dollar pro Jahr. Nur ein Anbieter am Markt, also wenn man da ein bisschen Marktanteile von den chinesischen Anbietern rauben könnte, quasi wäre das schon mal auch nochmal ein zusätzlicher, ordentliches Umsatzpotenzial, was man da haben könnte.
Das ist in der Tat eine ganze Menge an Optionalitäten. Du hast an verschiedensten Stellen jetzt auch schon das Management angesprochen und irgendwer muss das Ganze jetzt treiben und wenn man sich die Aktie anstellt, fällt auch direkt auch auf, dass der Free Float relativ gering ist und das liegt daran, dass das Management tatsächlich auch relativ viele eigene Anteile hält. Wer sind da so die treibenden Personen? Sind die langfristig an das Unternehmen gebunden? Werden die langfristig weiter da dabei bleiben? Und was ist, sag ich mal, deren Ziel und wie, für wie fähig hältst du die Leute denn so?
Ja, genau. Also die beiden Co-Founder quasi halten irgendwas über 60%. Also es sind irgendwie, ich glaube, 36% oder irgendwie sowas, oder jetzt mehr, 38% Free Float, also gar nicht so viel. Ist einmal der Co-Founder Dimitar Dimitrov, der ist auch aktuell noch Co-CEO. Der hält noch 32% an Shelly. Und da muss man sagen, der ist eigentlich so, ja, das Mastermind, das Brain hinter Shelly, hinter den Produkten. Der ist wirklich, ja, fanatisch, würde ich fast sagen, im Product Development. Hat unendlich viele Ideen, was man noch alles machen kann. Es ist super spannend zu sehen, wie er sich um seine Kundschaft kümmert. Es gibt so Shelly-Facebook-Gruppen, Support-Gruppen. Also super spannend, sich da mal ein bisschen mit zu beschäftigen. Also der CEO von diesem Unternehmen, was eine 500 Millionen quasi wert ist, verbringt tatsächlich durchaus ein bisschen Zeit in diesen Facebook-Gruppen und kommuniziert einfach direkt mit seiner Kundschaft. Gibt denen Tipps, wie sie es machen können, sagt so und so, den und den Fehler hast du vielleicht gemacht, holt sich da auch Verbesserungen, geht auch auf Kritik ein. Das ist echt super spannend, wie er sich da um seine, ja, Kundschaft, seine Kunden kümmert. Und glaube ich auch mit ein Grund, warum sie es geschafft haben, eben so eine riesige Fangemeinde aufzubauen, weil die merken, dieses Unternehmen, ja, kümmert sich wirklich so um uns. Also da würde ich bei ihm sehen, gar nicht sehen, dass es da irgendeine Gefahr gibt, dass er sich da mal, dass er da seine Anteile verkaufen will. Der steht hundertprozentig hinter seinem Unternehmen. Der wird da, glaube ich, nie größere Anteile. Ein bisschen hat er jetzt neulich verkauft, weil in den Roadshows wurde dem Management quasi wohl immer nahegelegt, die sollen nochmal was verkaufen, weil zu wenig Freeflow da ist für größere Investoren. Aber da war er auch eigentlich gar nicht so begeistert von, weil der steht meiner Meinung nach 100% hinter diesem Unternehmen. Dann der andere Co-Founder, Svetlin Todorov, der hält noch 30,4% der Anteile, der leitet aktuell noch das US-Geschäft, also die sind schon in den USA aktiv. Meinem Fan nach ist USA nicht unbedingt der Hauptfokus. Die sagen zwar immer, ja, wenn sich da was ergibt, vielleicht auch mit einer Akquisition wäre da was möglich. Aber der Svetlin Todorov tritt eigentlich sonst so nicht wirklich auf. Das sind meistens immer eben Dimitar Dimitrov und der Wolfgang Kirsch, was ich vorhin schon mal gesagt hatte. Kann ich gleich noch mal ein bisschen was zu erzählen. Das sind die, die eigentlich hauptsächlich nach außen auftreten, und der Svetlin Todorov wirkt für mich irgendwie so ein bisschen so, ja, der war vorher bei diesem Telekommunikationsgeschäft mit dabei und hat sich dann so ein bisschen langsam so zurückgezogen. Also da, der hat auch ein bisschen mehr verkauft in diesem einen Verkaufsvorgang, was es letztens gab. Könnte ich mir potenziell vorstellen, dass er da vielleicht nochmal ein bisschen was abgibt in den nächsten Jahren, wenn sich die Aktie so weiterentwickelt. Ja, und dann noch der Co-CEO Wolfgang Kirsch, der seit 2021 dabei ist, sagt auch vielleicht ein bisschen was von dem Typen aus, der Dimitar Dimitrov ist, also das Geek quasi hinter den Produkten. Der hatte nämlich irgendwann keinen Bock mehr, sich um diesen ganzen wirklichen Management-Kram zu kümmern, also das Organisieren, die Strukturen schaffen in dem Unternehmen, die Expansion leiten und so weiter. Der wollte sich einfach 100% auf das fokussieren, was er am besten kann, und das ist Product Development. Und manche tun sich ja vielleicht eher ein bisschen schwer, als Gründer von einem Unternehmen da irgendwie ein bisschen Macht abzugeben, sag ich mal. Aber er war froh, dass er eben jemanden gefunden hat, eben Wolfgang Kirsch, der war vorher viele Jahre bei Mediamarkt Saturn in leitender Position und hat da eben, ja, für mich die perfekte Wahl gefunden, der eben sich dann um den lästigen Management-Teil kümmert, der auch mit Investoren viel spricht, der sich um Governance kümmert, der sich um die Expansion kümmert und das ganze operative Geschäft. Also die beiden für mich eigentlich ein super Duo als Gründer beziehungsweise als Management-Ebene in einem Unternehmen. Eigentlich genau das, was man meiner Meinung nach als Investor haben will.
Sehr cool. Und diese beiden sind, also würdest du auch eher davon denken, dass, also beim Dimitri hast du es ja eigentlich mehr oder weniger schon gesagt, aber auch der Wolfgang Kirsch, die werden eher langfristig da bleiben, und das ist jetzt für die beiden kein kurzfristiges Projekt, also insbesondere auch für den Wolfgang Kirsch.
Ja, also der hat letztens auch sogar nochmal selber nachgekauft, hat auch meiner Meinung nach, es gibt auch ein Incentive-Programm, also da hat er noch ein paar Share-Options, aber jetzt nicht vergleichbar zu irgendwelchen US-Unternehmen, also dass man da jetzt mega verwässert werden würde, aber dass der so ein bisschen ja incentiviert wird. Und er wurde auch, glaube ich, schon mal in einem Call gefragt, wie das mit ihm aussieht. Da hat er gesagt, ich habe noch quasi einen langfristigen Vertrag und sehe aktuell auch keinen Grund, warum ich dieses Geschäft hier quasi verlassen würde, weil er es eben ja selber so super spannend findet und eben diese ganzen Optionalitäten im Wachstum und so weiter noch für viele, viele Jahre genauso sieht und sieht da eigentlich keinen Grund, warum er da jetzt dieses Erfolgsgeschäft quasi verlassen sollte.
Das ist sehr cool. Denn das wäre ja durchaus ein Risiko, wenn die beiden abspringen wollen. Damit würde ich zur Risikosection sozusagen übergehen. Du hast mehrfach das China-Risiko schon angesprochen. Sie stellen dort primär alles her. Und zudem ist ja, sag ich mal, durch die Taiwan-Geschichte, durch diverse Handelsstreitigkeiten und der Abkapselung Chinas, wo viele Fragezeichen drin sind, keiner weiß, wie schlimm wird es jetzt eigentlich werden oder ändert sich überhaupt eigentlich was. Ist das, sag ich mal, das Hauptrisiko? Was für andere Risiken siehst du noch? Und was ist so ein bisschen die Downside bei Shelly?
Ja, genau. Also diese Abhängigkeit von China ist, glaube ich, das große Thema, was die sich auch in Investoren-Calls und so weiter andauernd anhören dürfen, ist natürlich auch klar. Wenn ich fast alle Produkte in China produziere, dass da eine Abhängigkeit ist, wenn irgendwann mal irgendwie in China was schief gehen würde, dann würden die vielleicht erstmal dumm dastehen. Das weiß das Management auch, hat deswegen auch Prozesse gestartet, um Ausweichkapazitäten zu schaffen. Unter anderem jetzt in Vietnam haben die da einen Partner gefunden, wo die auch Kapazitäten aufbauen. Aber sie sagen selber, es macht keinen Sinn, jetzt schon riesige Kapazitäten irgendwo anders aufzubauen, weil dieser Vorteil, in China zu produzieren, ist einfach sehr, sehr riesig. Und das Hauptproblem würde auch, wenn sie Produktionskapazitäten in, ich sag mal, Bulgarien oder sowas schaffen würden, wäre größtenteils immer noch da, weil fast alles an Rohmaterialien und so weiter kommt auch aus China. Da müssten die erstmal alle chinesischen oder alles an Rohmaterial aus China wieder nach Bulgarien schaffen, was super teuer ist und viel, viel teurer, als wenn die fertigen Produkte nachher nur von China nach Europa schaffen. Also das wäre aus deren Gesichtspunkten, also wenn es keine größeren Probleme mit China gibt, aktuell nicht wirklich sinnvoll. Und ein weiterer Punkt ist halt, dass sie super schnell wachsen aktuell. Wenn sie das jetzt alles mit eigenen Produktionskapazitäten, also in-house machen würden, würde das halt super viel Kapital auch binden. Und sie müssten alle paar Wochen gefühlt die Produktionslinien neue anschaffen. Und die müssen auch erstmal dann gebaut werden. Im Vergleich dazu, wenn sie in China sagen, wir brauchen in 2 Monaten so und so viel Kapazitäten, ja, dann werden da innerhalb kürzester Zeit neue Produktionslinien angeworfen und dann können die das produzieren. Also das sind aktuell super Vorteile, aber klar, wenn irgendwas mit China sein sollte, haben sie ein Problem, aber sie schaffen sich jetzt gerade Kapazitäten in Vietnam. Theoretisch, sie haben in Slowenien eine Firma namens Cubino übernommen. Die produzieren Teile ihrer Produkte in Italien. Also da wäre auch noch ein bisschen was. Und wie gesagt, in Bulgarien könnte man auch was aufbauen. Aber wenn da jetzt alles schiefgehen würde in China, dann haben wir, glaube ich, alle fast Probleme. Was kommt nicht aus China an elektronischen Produkten? Aber Shelly hat auch schon in der Vergangenheit bewiesen, dass sie auch mit Problemen sehr gut umgehen können. Also wir hatten ja auch schon diverse Chip-Lieferengpässe aus China. Weil, wie gesagt, die meisten Chips kommen eben auch aus China. Und da haben sie es damals geschafft, als einer der wenigen im Bereich Smart Home weiter lieferfähig zu sein, weil sie es eben in kürzester Zeit geschafft haben, ihre Produkte auf neue Chips umzuprogrammieren. Also, dass sie dann einfach andere Chips genommen haben und sind so lieferfähig geblieben. Also, ja, Abhängigkeit von China ist ein Problem. Ich meine, ich glaube, wenn China komplett dicht macht, dann haben die meisten Unternehmen hier ein Problem. Aber klar, muss man immer im Blick behalten. Hast du ja gerade schon gesagt, die beiden Co-CEOs sind auf jeden Fall sehr, sehr wichtige Personen. Wenn da irgendwie einer gehen sollte oder irgendwas mit denen passieren sollte, ist man schon ein bisschen abhängig von denen. Also da sollte man vielleicht ein Auge drauf werfen. Dann meiner Meinung nach ein wirklich ernsthaftes Risiko, das klingt jetzt ein bisschen blöd, ist aber auch, dass sie zu schnell wachsen. Das soll jetzt nicht irgendwie so ein Risiko, so ein vorgeschobenes Risiko sein, irgendwie wenn ich im Vorstellungsgespräch gefragt werde, was sind ihre Schwächen und ich sage, ich bin immer zu pünktlich oder so. Ich meine das wirklich ernst als Risiko, weil jetzt zum Beispiel der Black Friday, das war wieder ein Riesenerfolg bei Shelly und hat wohl auch alle Erwartungen übertroffen. Das Gute ist aber, dass man in diesen Supportgruppen immer sehr gut die Emotionen von den Kunden und so weiter sehen kann. Und scheinbar ist es so, dass teilweise Leute immer noch nicht ihre Produkte vom Black Friday haben, weil das Management damit nicht gerechnet hatte. Die hatten Produktion oder die ordentlich Produkte auf Lager liegen, waren darauf vorbereitet, aber wurden eben nochmal überrascht. Es gab wohl teilweise auch Probleme mit Lieferanten oder beziehungsweise mit dem Versand, da mit irgendwelchen Partnern. Aber man kann eben sehen, da gab es dann ein bisschen Missmut auch in diesen Gruppen. Und das ist natürlich für Shelly ein großes Problem, weil ich sagte ja, ein Grundbaustein des Erfolgs war deren Community, dass sie die quasi lieben, diese Produkte, dass sie so eine Fangemeinde haben. Da muss Shelly ein bisschen aufpassen, dass sie sich das nicht irgendwie verspielen, dadurch, dass sie irgendwie zu schnell wachsen, nicht liefern können. Wenn ich mir jetzt Produkte bestelle und da teilweise irgendwie hatten die, glaube ich, 20, 30 Shellys sich bestellt und ich muss aber erstmal 3 Monate auf die Produkte warten, ja, dann bestellen die nächstes Mal woanders. Dann muss man ein bisschen aufpassen, dass sie sich das nicht verspielen. Und natürlich ein anderer Punkt, wenn man zu schnell wächst, müssen auch erstmal noch Strukturen mitwachsen. Was heißt, oder was Governance zum Beispiel angeht oder Qualitätskontrollen. Stichwort Qualitätskontrollen, auch noch ein Risiko, wenn ich irgendwie defekte Produkte habe oder die nicht richtig funktionieren. Wie gesagt, die Produkte stecken in der Hauselektronik, wenn da irgendwie was schief geht und irgendwie ein Haus in Brand dadurch gerät und das auf Shelly zurückzuführen ist, auf deren defekte Geräte und nicht irgendwie durch eine fehlerhafte Installation, kriegt Shelly natürlich ordentlich Probleme. Zum einen vielleicht Klagen, aber was viel, viel schlimmer ist, quasi der Ruf von Shelly. Wenn das einmal draußen ist, dass ein Shelly-Produkt dafür verantwortlich war, dann geht dieses Word of Mouth, wovon sie profitieren, geht auch ganz schnell dann wieder in die andere Richtung. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Ja, dann ist natürlich in so einem Bereich, Technologiebereich immer die Gefahr, dass es irgendwelche neuen Technologien gibt. Es gibt jetzt einen neuen Technologiestandard, der heißt Meta. Der wird vorangetrieben von den ganz Großen, eigentlich von Amazon, von Apple, Google und so weiter. Die wollen dann, dass deren Lautsprecher quasi diese Home-Basis, der Hub für das Smart Home wird und haben da dann eben diesen Meta-Standard entwickelt, der für alle dann gleich sein soll, dass alle Geräte untereinander miteinander kommunizieren können. Die neuen Generationen von Shelly werden auch Meta-fähig sein. Also die haben sich da schon drauf eingestellt, aber Dimitar hat auch schon ja gesagt, die haben natürlich irgendwie so ein gewisses Eigeninteresse daran, die großen Unternehmen, und die wollen halt, dass das alles dann über deren Produkte läuft. Und dieser Meta-Standard wird aber, dadurch, dass das sehr große Konzerne sind, viele große Konzerne, die daran mitarbeiten, verläuft das alles sehr, sehr langsam, und viele Funktionalitäten, die Shelly jetzt auf den Markt gebracht hat, die Shelly besonders machen, würden mit diesen Sachen nicht funktionieren. Also sie könnten, man kann das mit Meta einbinden, kein Problem, aber dann diese Scripting-Funktionalitäten würden teilweise dann nicht mehr funktionieren. Ist die Frage, ob der User das dann haben will, weil gerade Shelly ist deswegen so beliebt, weil es so viele Funktionalitäten hat, oder ob man das dafür dann aufgeben will. Muss man mal abwarten, wie sich das mit Meta weiterentwickelt, aber aktuell bewegt sich dieser Standard eher relativ langsam voran. Ja, und sonst klassische Risiken, Cybersecurity, Datensicherheit, klar. Shelly hat viele Daten, die in der Cloud irgendwie sind. Wenn da irgendwie mal ein großes Datenleck wäre, auch nicht gut. Das sind, glaube ich, so die Hauptrisiken.
Tja, dann fehlt auch nur noch die Bewertung. Wir füllen die Stunde tatsächlich ganz gut. Und die ist natürlich spannend, weil insbesondere, wir haben es am Anfang angesprochen, bulgarisches Unternehmen, für die Wachstumsgeschichte wäre es wahrscheinlich an der Nasdaq in den USA ein Unternehmen, wäre die Bewertung wahrscheinlich to the moon gegangen. Jetzt ist Shelly in den letzten, im letzten Jahr und auch alleine schon im Januar extrem krass gelaufen. Trotzdem ist die Bewertung jetzt noch nicht irgendwie auf Mars-Niveau. Wo steht Shelly? Wir nehmen jetzt vielleicht auch kontextmäßig Anfang Februar auf, der Kurs hovert gerade so um die 30. Wie ordnest du die Bewertung ein und ist die gerechtfertigt? Ist die Aktie sogar noch billig oder wie ordnest du das Ganze so ein?
Ja, wie du sagst, also Shelly hat sich jetzt dieses Jahr schon sehr, sehr gut entwickelt. Also seitdem wir das erste Mal gesprochen hatten wegen dieser Aufnahme, hat die sich, glaube ich, irgendwie 20-25% noch mal gemacht. Im letzten Jahr mehr als 100%, glaube ich. Also die ist schon sehr, sehr, sehr gut gelaufen. Und ich würde sagen, sie ist nicht mehr super günstig. Sie handelt jetzt aktuell auf den 23er-Zahlen mit einem EV-EBIT von 29. Muss man dazu sagen, sie planen damit, das EBIT auch zu steigern in den nächsten Jahren von knapp 50% bis 2026. Wie ich gerade gesagt hatte, ich halte das persönlich eher für sogar noch für konservativ. Also im Vergleich zum Wachstum vielleicht nicht, finde ich, nicht super teuer, aber eben auch kein super Schnapper mehr. Also ich meine, vor ein paar Jahren oder vor ein paar Monaten hätte man Shelly noch für ein EV-EBIT von 13, 14 kaufen können. Da ist jetzt natürlich schon was ein bisschen von dieser Multiple Expansion, wo man auch profitiert von als Investor, ist davon schon ein bisschen weg. Aber auf definitiv halte ich es noch nicht für überbewertet. Ich sehe da noch Potenzial, eben weil sie so schnell wachsen. Und das auch noch für viele Jahre. Also wenn man jetzt diese 2026er Guidance mit dem EBIT zugrunde liegt, handeln sie für 2026 noch auf dem EV-EBIT von 10. Und ich glaube, sie können danach auch noch gut wachsen. Wie du sagst, wenn das Ganze ein Unternehmen in Amerika wäre, wäre die Bewertung vielleicht nochmal doppelt so hoch. Würde ich locker zutrauen, aber ist Wunschdenken, das ist ein bulgarisches Unternehmen, Hauptumsatz ist in Europa, also brauchen wir uns meiner Meinung nach nicht mit irgendwelchen illusorischen Multiples aus Amerika beschäftigen. Aber es gibt auch Konkurrenz hier aus Europa, hatte ich auch schon mal vorhin angesprochen, die Plaid oder ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, PLEJD, kommt aus Schweden und die handeln beispielsweise auch auf dem EV-EBIT von 32 aktuell. Und dabei wachsen sie nur in Anführungsstrichen mit 20% in 2023 und haben eine EBIT-Marge von 11,6% in 2023 gehabt. Also sowohl was Wachstum angeht und EBIT-Marge steht Shelly deutlich, deutlich besser da und wird aktuell noch für ein geringeres Multiple gehandelt. Muss man da mal überlegen, ob man das Multiple von Plaid dann für gerechtfertigt handelt. Aber wie gesagt, für dieses Wachstum, was Shelly eben noch zu bieten hat, finde ich sie definitiv nicht zu teuer aktuell.
Ja, damit würde ich sagen, haben wir alles einmal durchgeritten. Das Ganze ist natürlich nur ein Eindruck und keine Anlageberatung. Ihr kennt den Disclaimer. Das ist alles unsere persönliche Einschätzung. Wir sprechen und tauschen uns über Ideen auf, aber am Ende müsst ihr euch eure eigenen Gedanken machen, eure eigene Recherche machen. Das Ganze kann sicher nur als Anregung aufgefasst werden, sich selber mal ein paar Sachen durchzulesen. Es gibt tatsächlich auch sehr gute Materialien, jetzt nicht perfekte, aber der Wolfgang Kirsch, der gibt sich schon sehr Mühe, offen zu kommunizieren, gibt Videos von Investor Calls, es gibt, die sind regelmäßig auf diesen ganzen Investorentagungen, also man hat genug Möglichkeiten, sich über das Unternehmen schlau zu machen und also macht euch eure eigenen Gedanken. Dir, Leon, vielen Dank für die tolle, ausführliche Vorstellung, wirklich sehr, sehr spannendes Unternehmen und wirklich gut recherchiert deinerseits. Wer mehr von dir lesen, hören möchte, dem verlinke ich natürlich auch nochmal deine ganzen Social Medias und Webseite etc., dass man da auch mehr von dir hören kann.
Ja, besten Dank. Wenn sonst noch irgendwelche Zuhörer irgendwelche Fragen haben, könnt ihr euch auch gerne nochmal bei mir melden. Ich bin immer für regen Austausch gerne zu haben.
Sehr cool. Dann vielen Dank und ciao, ciao.
Tschö.
Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit einer Bewertung auf iTunes unterstützt. Außerdem möchte ich dich gerne dazu einladen, der Investor Stories Community auf Facebook beizutreten. Hier hast du einen Austausch mit gleichgesinnten und professionellen Investoren, die selber ihren Weg in die Freiheit der Finanzen gegangen sind. Und von ihnen kannst du lernen oder auch selber andere Leute bereichern. Und zudem ist dort Feedback zum Podcast immer willkommen. Um ganz schnell dorthin zu gelangen, kannst du auch einfach investor-stories.de/community eingeben. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. In diesem Sinne, alles Gute, dein Tim.